Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Nana Muscuri. Das ist ja deine Landsfrau, oder? Sie ist doch Griechin, oder? Wusstest du, dass Nana Muscuri die erfolgreichste Musikerin aller Zeiten ist? Es ist nicht Mariah Carey, es ist nicht Celine Dion, es ist nicht Cher, es ist Nana Muscuri. Ich glaube, keine Frau hat so viele Platten auf so vielen Sprachen in so vielen Ländern verkauft wie Nana Muscuri.
Popkultur.
Aber bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, wir machen mal kurz unseren schönen Trailer.
Hau ihn raus.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufels Küche.
Teufels Küche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Die Leute können das ja gar nicht wissen, aber wenn ich unseren Podcast schneide, dann habe ich ja die Option, ob ich dich oder mich oben oder unten haben möchte. Denn die meisten Leute tatsächlich, ich habe das mal in den Statistiken angeschaut, die schauen uns so an im TikTok-Format hochkant. Ja. Ne? Ja. Selbst auf YouTube, weil die Leute YouTube ja inzwischen über ihr Handy nutzen und gar nicht mehr so viel über den Fernseher. Und deswegen lade ich das fast immer inzwischen nur noch hochkant hoch. Und ich vergesse immer, ob ich dich oder mich unten habe. Und deswegen variiert das immer. Öfter mal was Neues.
Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ich stehe gerade vor einer Frage. Ich habe meinen Fernseher jetzt schon bestimmt 10 oder 11 Jahre. Und der ist nie eingesteckt bei mir. Der steht einfach nur als Deko bei mir im Wohnzimmer, weil der weiß ist. Das ist ein weißer Flachbildschirm und die gibt es so selten. Und ich finde einen weißen Bildschirm richtig schön. Und da funktioniert aber auch nichts drauf. Also mittlerweile auch kein YouTube mehr, kein Netflix mehr, kein Amazon Fire TV Stick. Der ist dafür gar nicht ausgelegt seit 10, 11 Jahren. Der ist von Grundig und die waren damit nicht kompatibel. Und jetzt stehe ich vor der Frage, ob ich den, also ich verschenke den, wer auch immer den noch für irgendwas gebrauchen kann, der kann den gerne haben. Und dann ist die Frage, ob ich einen neuen Fernseher überhaupt kaufe. Denn brauche ich einen Fernseher, Candy?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mir tatsächlich, glaube ich, einen Tageslichtbeamer holen statt eines Fernsehers. Wenn du auch, wo auch immer du gerne Fernseh schauen würdest, ich nehme an im Wohnzimmer, wenn du eine große Wand hast, eine große weiße Wand, würde ich mir einen Tageslichtbeamer holen. Also wir haben hier einen Tageslichtbeamer im Wohnzimmer und wir haben einen normalen Flachbildschirm im Schlafzimmer, den wir aber unglaublich selten nutzen. Den nutzen wir nur, wenn diesen Flachbildschirm im Schlafzimmer, wenn mein Freund hier im Wohnzimmer abends seine Horrorfilme schauen will und ich bin ja gar kein Horrorfilm-Typ, ich kann das nicht und das will ich dann nicht mit. Da will ich auch nicht. Genau, weil der guckt es dann gerne mal oder wenn er seine Polit-Talk-Sendung guckt, da schlafe ich dann ein wirklich und dann gehe ich rüber und dann gucke ich meine Housewives. Und nur deswegen haben wir beides, aber eigentlich präferiere ich den Beamer. Wobei ich sagen muss, natürlich macht der Fernseher das brillantere Bild, ne? Weil den kannst du auch bei Taglauf. Wobei bei Tageslicht, die Sache ist ja, unsere Wohnung ist ja von Norden und Süden komplett mit Fenstern geöffnet. Das heißt, es ist immer Licht und du hast halt immer das Problem, dass es reflektiert auf dem, egal, aber jetzt gehen wir zu sehr ins Detail. Brauchst du einen Fernseher? Ich würde sagen, brauchen nein, aber lieber haben als brauchen.
Die Sache ist auch, ich benutze zum Beispiel meinen Laptop nur für unsere Podcast-Aufnahme und für meinen Bürokram. Ansonsten nie. Oder wenn ich ein Programm schreibe. Dann habe ich mir letztes Jahr ein Tablet gekauft mit einem Pen, Apple Pen, der super teuer ist, den ich übrigens verloren habe, weil ich den ständig bei diesen auf der Asienreise, wir haben ja so viele Flüge gehabt, jedes Mal aus dem Rucksack holen musste, weil die gedacht haben, das ist irgendeine Waffe. Naja, und am Ende vom Lied ist er dann wahrscheinlich bei der Security in irgendeiner Plastikschale liegen geblieben. Der ist jetzt weg und ich sträube mich einfach, einen neuen zu holen, weil die so teuer sind. Und das Tablet ist, glaube ich, schon seit 4 Monaten, seitdem ich aus Asien zurück bin, ist da der Akku leer. Ich habe es gar nicht mehr aufgeladen, weil ich das auch nie benutze. Ich mache einfach fucking alles auf dem Handy. Alles.
Das wollte ich dich gerade fragen. Wofür ein iPad? Wofür? Weil ich wollte mir auch das iPad Pro Max holen. Ich habe das mal gehabt für 2 Wochen. Dann habe ich es wieder zurückgeschickt, weil ich mir gedacht habe, ich habe es dann irgendwie doch nicht genutzt, so wie ich dachte.
Ja, also eine Sache muss man sagen, Bilder bearbeiten und Videos schneiden ist auf einem iPad mit einem Apple Pen schon praktischer, weil du natürlich mit dem Stift viel eher ins Detail gehen kannst. Du kannst eher schieben. Ich habe ja auch das Fingernagelproblem. Du kannst natürlich viel präziser arbeiten. Ja, ist ja so. Meine Fingernägel.
Das Fingernagelproblem.
Ja, ich tippe ja immer so mit der Seite und da kannst du einfach nicht so gut Bilder bearbeiten oder auch bei InShot so die Videos zurechtschieben und cutten. Und dafür ist das iPad schon gut. Und ich habe auch gedacht, wenn ich zum Beispiel abends so am Handy daddel und so ein bisschen Online-Shopping betreibe, fürs Auge ist es besser, wenn ich das auf dem iPad mache. Aber bei mir ist einfach der Struggle, dann liegt's unten, dann liegt's oben, dann ist das Kabel unten, dann ist das Kabel oben. Und mein Handy ist einfach immer mit dabei. Ich habe auf jeder Etage ein Ladekabel. Ich mache alles auf dem Handy. Ich gucke auch meine Housewives auf dem Handy. Ich brauche eigentlich nichts anderes außer mein Handy. Und zwischendurch mal das Laptop.
Okay, also so richtig Sendungen schauen, wo ich Bock drauf habe, so wie Housewives. Ich bin ja gerade wieder total obsessed. Ich habe eine neue, ich habe ein neues Franchise angefangen, aber das könnte ich nicht auf dem Handy. Das wird mich nicht befriedigen. Das finde ich auch in meinem Flieger, finde ich das ein bisschen stressig, wenn ich mir Netflix-Sachen aufs Handy runterladen muss für einen Langstreckenflug. Bin ich nicht der größte Fan von. Mache ich nur im Notfall. Daher bin ich dann doch das würde ich dann noch auf dem Laptop machen oder dann eben doch auf dem großen Bildschirm. Housewives, ich habe angefangen. Ich weiß nicht, welche Franchises du alles schaust.
Nur drei.
Nur drei von 17. Okay, pass auf. Nur drei. Ich schaue New York. Ja. Ich schaue Beverly Hills, das ist meine Top 1, das ist mein absolutes Lieblings. Und ich habe jetzt neu angefangen mit Salt Lake City. Nicolette, schaust du auch genau die drei, oder? Welche schaust du?
Atlanta ist meine Nummer 1.
Das ist der All-Black-Cast, ne? Ja. Die sind alle schwarz, ja.
Dann schaue ich Beverly Hills. Und dann habe ich geschaut New York. Und ich habe natürlich auch The Ladies of Great Britain geguckt. Das ist ja das britische Franchise, was aber abgesetzt wurde.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
Es gab 3 oder 4 Staffeln und dann wurde das abgesetzt, weil auch eine Teilnehmerin verstorben ist. Während der Dreharbeiten und dann, das war auch, glaube ich, nicht so erfolgreich. The Real Ladies of Great Britain oder so. Ach so, und ich habe Dubai, Real Housewives of Dubai, auch eine Staffel geguckt, die erste. Um mal reinzuschnuppern. Ich bin ja nicht so, ich komme nicht in diese Dubai-Welt rein.
Ich fand also, das noch faker als den Rest der Staffel, Franchises.
Ich muss aber dazu sagen, Atlanta ist meine Nummer 1, weil da geht's heiß her. Ich weiß aber, dass New Jersey und Salt Lake City. Da
die ganzen Mobwives. New Jersey, da hast du die ganzen Mobwives.
Oh, richtig, und da ist ja auch viel Kriminelles noch und mit Knast und in Jail.
Genau,
und
die ganzen Mafia-Frauen, das ist so abgefahren.
Ja, das ist schon ganz geil. Aber ich fange jetzt auch kein neues Franchise an, weil teilweise muss man da ja 11, 15 Staffeln aufholen.
Liebe ich. Das ist das Tollste daran. Das ist das
Tollste. Und
dann Tollste.
Guckt man sich ja dann auch noch Staffeln an, die vor 18 Jahren gedreht wurde, wo sie alle noch ein Klapptelefon haben. Ja. Dann ist das Fernsehformat ja auch noch viel kleiner.
4:3, genau.
Ja, das passt ja gar nicht auf den kompletten Bildschirm. Die Bildqualität ist richtig scheiße. Aber ich liebe Atlanta und ich liebe natürlich Beverly Hills. Und ich bleibe dabei, ich bin obsessed mit Erica Jane. Erica Girardi. Ich liebe diese Frau unendlich.
Ich vergöttere auch Erica Jane und ich muss im gleichen Atemzug auch sagen, dass ich ein unglaublich großer Fan von Lisa Renner bin. Lisa Renner
finde ich. Die ist ja nicht mehr mit dabei, ne?
Genau, die ist leider nicht mehr dabei und jetzt pass auf. Wir haben ja so eine Watch Group. Wir sind so 5 Girls und ich, die zusammen Housewives gucken.
Und ihr alle habt auch ein Gloss von Rinna Pinti.
Genau, die liebe Annika Decker, das ist, die ist so die Chefin, würde ich sagen, von uns. Die bringt uns alle immer zusammen, um
gut
das zu schauen.
Gut so.
Und die hat, weil uns Lisa Rinna so sehr fehlt, hat die bei Rinna Beauty, Lisa Rinna ist ja eine der Housewives aus Beverly Hills, für alle, die das nicht kennen, die hat eine eigene Make-up-Marke und das ist aber alles so ein bisschen White Labeling. Also White Labeling bedeutet, die hat das irgendwo eingekauft und ihren Namen draufgeklatscht.
Wie die meisten
fertig.
Das machen.
Ist nicht so super Genau, ist nicht verwerflich, kann man machen, muss man wissen, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Ich finde es halt sehr offensichtlich, dass es so ist, aber ja. Auf jeden Fall hat die für jeden von uns ein Lipgloss gekauft und ich habe das gepostet und Lisa Rinna hat auf die Story reagiert und hat es repostet. Das heißt, ich bin jetzt bei Lisa Rinna in den DMs drin und es ist ja mein ganz großes erklärtes Ziel, wenn ich in den USA bin, mich mit Erika Jane und Lisa Rinna anzufreunden. Ich bin so ein Riesenfan von denen. Man sagt ja, never meet your idols, aber die beiden möchte ich unbedingt kennenlernen.
Naja, dann kleb das auf dein Vision Board. Also,
es ist fest drauf, auf jeden
Fall. Kleb auf dein Vision Board, hol die Schere, hol den Prittstift, häng das an die Tür und das Leben ist ein Wunschkonzert. Haha, hihi.
Ich habe ja immer gesagt, ich habe keinen Bock auf Trash-TV und ich würde kein Trash-TV machen. Ich muss das nochmal relativieren. Ich habe keinen Bock auf deutsches Trash-TV. Weil wenn man mal genau hinschaut, die Housewives, das Housewives-Franchise, das ist ja, ich möchte mal sagen, noch trashiger geht ja fast nicht. Denn das ganze Konzept besteht ja nur daraus, dass sich die Mädels, diese Housewives, das ist ja eine gecastete Gruppe an Frauen, die die Produzentinnen zusammenbringen, einfach nur für diese Sendung. Und sonst haben die meistens nicht viel miteinander zu tun, die Frauen von Housewives. Dass man die zusammenbringt, die setzen sich in jeder Folge erneut an einen Dinnertisch zu sechst oder zu siebt und dann streiten die sich. Mhm. Das ist das komplette Konzept. Und dann gibt es in der ersten Folge gibt es einen großen Streit, ein Thema und das zieht sich dann über 18 Folgen. Mhm. Das ist unglaublich. Also ich verstehe nicht, wie ich bin ja eigentlich doch ein Fan von nicht ganz so seichter Unterhaltung, aber das holt mich so ab. Das holt mich so ab.
Ich habe auch schon mal überlegt, warum mich das so abholt. Ich glaube einfach, ich schaue auch sehr, sehr gerne amerikanisches Trash. Ich kann das Deutsche auch nicht ertragen. Und ich finde es auch irgendwie so schön, weil die Probleme, die diese Frauen haben, die sind so fernab dieses Planetens. Ich bin aber auch sehr, sehr oft damit beschäftigt, mit diesem Drumherum. Die Häuser, die Restaurants, was sie essen, was sie trinken, die Klamotten. Egal, wo sie hinreisen, sie bringen ja auch immer ihre Stuff mit, ihre Beauty-Crew.
Ihr Glam-Team.
Ihr Glam-Team, damit sie zurechtgemacht werden. Das ist alles so eine Lala-Welt, die mich so ein bisschen fasziniert. Außerdem schaue ich sehr gerne amerikanische Sendungen, amerikanisches Trash. Ich gucke auch gerne amerikanische Influencer, weil das so eine andere Welt ist und ich gucke das gerne. Ich gucke gerne mir Dinge an, die in Amerika stattfinden. Ich kann es zum Beispiel verstehen, dass du nach L.A. möchtest, also wir müssen ja gar nicht über das amerikanische System sprechen, da sind wir beide klug genug für, na klar, also das amerikanische System im Verhältnis zu dem deutschen, bla bla und so weiter, aber dieses, wenn du nach L.A. ziehst, ich finde das so Wahnsinn, ich finde das so fernab meiner Vorstellung, weil ich das, als wenn du in so ein Zauberland ziehen würdest.
Ja, das ist so unecht, fühlt sich das
unecht,
an, ne?
Unecht, interessant und spannend und auch immer, wenn ich nach Amerika fliege, gerade so den Westen, Vegas und L.A., das ist einfach so zauberhaft. Ich finde das ganz großartig und deswegen schaue ich so Sendungen auch ganz gerne. Ich finde das bezaubernd, wirklich bezaubernd.
Wie weit seid ihr denn schon in eurer Amerika-Reisenplanung? Ihr wollt ja im März, ne?
Ich brauche dich für ein paar Infos, weil wir die Rollen aufgeteilt haben in der Gruppe, wer sich um was kümmert. Mhm. Und ich bin für die Route zuständig. Wir fliegen nach Vegas. Wir fliegen nach Vegas und bleiben da auch tatsächlich 5 oder sogar 6 Nächte.
Wow, das ist lang.
Das ist sehr lang, aber wir kennen ja Vegas schon. Die Sache ist aber, jede von uns hatte einen bestimmten Wunsch, was sie in und um Vegas sehen möchte. Und damit wir allen gerecht werden, damit jeder zum Zug kommt, sind daraus jetzt 6 Nächte geworden. Die eine möchte das, die andere möchte das. Kein Problem. Also wir sind nicht nur in Vegas, sondern wir machen auch viele Ausflüge, die mal so einen Tag lang weit entfernt sind. Und dann mieten wir uns in Vegas ein Auto. Und dann geht es runter nach L.A., ganz easy, ganz entspannt. Wir buchen auch keine Übernachtungen vorweg, das machen wir spontan. Das haben wir nämlich vor 4 Jahren auch gemacht. Wir haben einfach einen Tag vorher Airbnbs gemietet, das war super. Wir sind
ihr wollt Airbnbs machen, dass ihr zusammen seid, nicht so hotelmäßig?
Nee, in Vegas schon, da haben wir alles feste geklärt, gemietet.
Ja, da geht es auch aber anders, nicht so einfach.
Genau, unterwegs nach L.A. möchten wir ganz spontan gucken, wo wir schlafen, wo wir pennen. Da sind wir sehr flexibel. Wir sind ja sowieso sehr flexibel. Und dann ist die Frage, brauchen wir in L.A. ein Auto? Ja. Lohnt es sich? Ist es Parken teuer? Wo stellt man das unter? Wo gibt man das? Also, weißt du, wir sind uns sehr, sehr unsicher.
Ihr braucht auf jeden Fall ein Auto. Er braucht auf jeden Fall ein Auto. Also, das geht nicht ohne Auto in L.A. Außer Weil die Sache ist ja, Mietwagen in den USA sind vergleichsweise günstig, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu was man in Europa dafür bezahlt. Und du brauchst auf jeden Fall ein Auto, weil du ja von A nach B, es gibt ja kein Public Transport, es gibt da kein großes U-Bahn-Netz, es gibt kein gutes Busnetz und so weiter. Also mit öffentlichen, das kannst du vergessen, weil ja auch natürlich L.A. so unglaublich riesig ist. Und je nachdem, was ihr macht wahrscheinlich eine Woche L.A. oder so, ne?
Weniger, auch nur 6 Nächte.
Auch nur 6 Nächte, okay. Ihr werdet auf jeden Fall ein Auto brauchen, weil es einfach so, du warst ja schon in L.A.
Das ist, ich war schon. Und wir hatten da kein Auto.
Boah, wie habt ihr das denn gemacht? Nur mit Uber?
Nee, wir waren nur 3 Nächte in L.A., weil wir ja unterwegs so ein paar Autoproblemchen hatten. Und diese 3 Tage in L.A., die waren richtig gut verbucht. Und da haben wir tatsächlich kein Auto gebraucht. Wir sind nur mit dem Uber von A nach B. Ja. Und das hat auch mega funktioniert. Aber diesmal sind wir fast eine Woche in L.A. Und ja, ich weiß zum Beispiel, dass in L.A. das Parken so fucking teuer ist. Und ich meine, am Ende, wenn du einen Tag lang dein Auto irgendwo stehen lässt und bist $150 los, da steckst du dir $150 lieber in eine Uber-Fahrt. Und das ist jetzt die Frage. Wir müssen einfach abwägen, lohnt sich das finanziell?
Okay, da hast du natürlich einen validen Punkt. Ihr seid 5. 4?
4.
4. Das heißt, ihr passt genau in ein Uber rein. Ja. Natürlich ist Uberfahren ist relativ günstig dort, ne, im Vergleich zu was das hier kostet inzwischen. Und du hast recht, wenn ihr irgendwo parken wollt, dann müsst ihr immer diese Parkgebühren zahlen, die sind auch relativ teuer. Ach, also ich bin ein Fan davon, ein eigenes Auto zu haben bei so Aktionen. Auf der anderen Seite, wenn ihr kein Auto habt und nur mit dem Uber seid, dann kann man auch mal so ein Drag Brunch machen mit Bottomless Mimosa und alle dürfen mal ein Gläschen trinken.
Ja, aber ich trinke doch keinen Alkohol. Ich bin doch der Chauffeur schlechthin. Times are over, honey.
Ich glaube tatsächlich, das könnt ihr auch spontan noch entscheiden, wenn ihr
dort seid.
Kann ich
dir vielleicht mal auch als Hausaufgabe mitgeben, dass du dich für mich da schlau machst, ob es klüger ist, in L.A. ein Auto zu haben oder das Auto lieber irgendwo dort abzugeben und dann auf ein Uber angewiesen zu sein. Wo, wenn du in L.A. Urlaub machen würdest, wo würdest du dich einmieten?
Ich finde, also wir sind ja immer im gleichen Airbnb gewesen die letzten, keine Ahnung, 8 Jahre. Das ist schön, aber das ist sehr klein. Das hat nur ein Bett. Das ist ein Gästehaus.
Okay. Mhm.
Also für euch wäre das jetzt weniger geeignet. Wir sind auch mit den Hosts, mit den Airbnb-Hosts inzwischen so auf freundschaftlicher Ebene. Die Amis würden sagen, wir sind Best Friends. Ich würde sagen, das sind gute Bekannte. Ja. Das ist in West Hollywood. Das ist ganz schön. Das ist so an der Grenze zwischen West Hollywood und Hollywood. Und 2 Straßen höher bist du dann schon fast in den Hills. Also es ist eine gute Ecke. Es gibt viele Orte, wo ich mich einmieten würde. Ich finde zum Beispiel Venice Beach ist gerade für eine Touri-Gruppe was ganz, ganz Tolles, weil du in der Nähe des Strands bist. Es ist ein bisschen hipper, ein bisschen cooler. Das gibt so wirklich den Strand-Vibe. Das ist ganz toll dort, Venice Beach. Dann natürlich.
Da hatten wir auch eine Unterkunft. Das war wirklich gut. Aber da zum Beispiel kannst du nicht parken.
Da
würde uns der Tag $300 kosten. Das würde sich nicht lohnen.
Ja, das ist krass. Dann, West Hollywood ist natürlich, wenn man gern mal feiern geht oder so. Ne? Das sind die ganzen Clubs, da sind auch die ganzen Gay-Clubs. Da hat Lisa Vanderpump von Real Housewives of Beverly Hills, hat da ihre ganzen Gastro-Geschichten und so weiter am Laufen. Also das sind so die Sachen, wo ich sage, das wäre vielleicht ganz cool für euch.
Warst du schon mal in einem Restaurant von ihr?
Ich war noch nie bei ihr im Restaurant. Ich war immer nur nebenan das Pump, das ist ja, glaube ich, das bekannteste von ihr, das heißt Pump. Das ist direkt neben der Abbey und die Abbey ist so the place to be, wenn man gay ausgehen möchte. Das ist eine schwule Bar, die dann abends zur Disco wird. Und da sind alle. Da waren sie ja auch bei Queen of Drags, als wir das gedreht haben, waren ja auch Heidi und Co. mit den ganzen Leuten, die dort dabei waren, feiern. Und da siehst du auch öfter mal ein paar Celebrities. Und das hält direkt neben dem Pump von Lisa Vanderpump.
Ja. Okay, also das ist deine Hausaufgabe, dass du mir da
die nehme ich mit.
Thumb up oder Thumb down gibst, ob sich das lohnt, wie wir heute die Anglizismen hier einbauen.
Du, bis dahin bin ich ja im Zweifelsfall sowieso schon dort und dann hänge ich mich einfach an euch ran. Also ihr kommt auch aus der Sache nicht raus. Wenn ich dort schon lebe, zu dem Zeitpunkt, gehöre ich zu euch.
Also das auf jeden Fall sehr gerne, aber wir sind ja schon ab Mitte Mai in den Staaten. Das bedeutet, dass du, da müsste das ja wirklich Rubble the Cat gehen bei dir.
Ich kann ein kurzes Update geben. Also der, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Prozess schon mal grob angeschnitten, wie das so gerade funktioniert. Meine Unterlagen sind alle fertig, sind alle bereit, abgeschickt zu werden. Die wurden jetzt gerade an die Unions geschickt. Habe ich das letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt, den Struggle mit den Unions?
Naja, auf jeden Fall, dass du gerade einen Prozess hast, die heiße Phase.
Genau, die heiße Phase hat begonnen und ich bin im Endstadion. Endstadium.
Wow.
Des Visaprozesses. Es kann aber immer noch sein, dass ich das Visum nicht erhalte. Mhm. Das ist immer noch im Bereich des Möglichen leider. Die Sache ist, dass bis es in der deutschen Botschaft, in der amerikanischen Botschaft in Deutschland ankommt, die mir das finale Ja oder Nein geben, muss es jetzt gerade, es liegt gerade bei den Gewerkschaften in den USA, da ich ja als Künstler, ich habe mich fürs Künstlervisum beworben, das ist O-1-Visa, da musst du dich in verschiedenen Kategorien, in denen du arbeiten möchtest, in denen du in Deutschland auch schon gearbeitet hast als Künstler, bei mir ist das jetzt Moderation und Influencer zum Beispiel oder so Sachen, die haben ja alle eine Gewerkschaft in den USA, eine Union, und diese Gewerkschaften, die müssen dir ein Approval geben, die müssen zustimmen, dass du dort arbeiten darfst. Mhm. Und das machen sie anhand meiner Unterlagen, die ich dort eingereicht habe. Da ist zum Beispiel mein Referenzbrief von Heidi Klum drin, da sind meine Gehaltsnachweise drin, da sind meine Jobs, die ich in Deutschland gemacht habe, das ist alles dort drin. Und die Unions sind gerade das größte Hindernis. Also die Unions müssen jetzt okay sagen in den nächsten Wochen. Dann geht das an die Immigrationsbehörde in den USA. Die müssen da auch nochmal drüber schauen. Die müssen dann Ja oder Nein sagen anhand des Approvals von der Union. Und dann geht das erst an die Botschaft, die mir das finale Ja oder Nein sagt. Mhm. Und das größte Hindernis ist jetzt, wie gesagt, diese Union oder diese Gewerkschaft, die mir diese Bestätigung geben müssen, weil meine Anwaltsagentur sagt, das Problem ist gerade, dass die Entertainment-Branche die letzten anderthalb Jahre gestreikt hat, weil die Writer haben gestreikt, die Actor, also die ganzen Drehbuchautoren, die Schauspielerinnen
die
und so weiter,
gegangen,
die sind alle auf die Straße gegangen, haben anderthalb Jahre irgendwie nicht gearbeitet und haben gesagt, wir wollen fairer bezahlt werden. Und jetzt ist das Problem, dass die Union sagt, wir streiken gerade für bessere Arbeitsbedingungen, dann holen wir uns keine Ausländer ins Land rein, die uns diese Arbeitsbedingungen eventuell wettmachen, die für günstiger Geld arbeiten und so
verständlich,
weiter.
Verständlich, ne? Verständlich, ja.
Und das ist jetzt gerade das große Problem und ihr müsst mir alle die Daumen drücken, dass ich jetzt in den nächsten Wochen ein positives Feedback von denen bekomme.
Wir drücken.
Weil sobald die sagen, okay, Candy darf arbeiten, Candy hat gute Referenzen und so weiter, dann ist es ein Kinderspiel. Dann dürfte da eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
Und darf ich mal fragen, was dein absoluter Worst-Case-Notfallplan wäre?
Worst-Case ist, dass ich abgelehnt werde. Und ich weiß, also man kann dann natürlich nochmal einreichen, dauert dann nochmal ewig und hat sich ja irgendwie auch nichts an der Situation geändert dann, wenn man nochmal einreicht. Ich glaube, ich muss mal mit meinem Schatz drüber sprechen, ob wir da nicht einfach heiraten.
Ja, weil er darf ja. Das wäre ja auch das, was ich jetzt gefragt hätte.
Genau.
Weil er hat doch schon alles genehmigt, dann müsstet ihr zum Standesamt.
Genau, der hat sein Visum in der Hand. Ist jetzt natürlich, die Sache ist, ich habe noch nie sehr romantische Gefühle an Hochzeit und Co. gehabt. Ich habe das auch schon mal sehr früh im Podcast erwähnt, dass Heiraten für mich eigentlich nie ein Ding war. Es war nie ein Traum von mir. Ich habe immer gesagt, ja, brauche ich nicht. Warum soll ich mir den Start in meine Liebe reinholen, in meine Beziehung holen? Mhm. Auf der anderen Seite genieße natürlich dann aber auch gewisse Vorteile. Und gerade wenn man sich jetzt eine gemeinsame Zukunft aufgebaut hat, und wir sind seit 10 Jahren zusammen und wir haben schon darüber gesprochen, dass wir über Kinder nachdenken, all diese Sachen. Wir wollen jetzt diese gemeinsame Zukunft in den USA uns aufbauen. Für mich wäre es jetzt kein Problem zu sagen, okay, dann lass jetzt heiraten, damit ich bei dir auf dein Visum draufspringen kann. Denn das ist dann einfacher tatsächlich. Das wird mir dann eher genehmigt. Ich weiß aber nicht, wie er dazu steht. Also ich habe das ein oder zweimal schon angesprochen und er hört ja diesen Podcast. Deswegen bin ich mal gespannt, was er sagt, wenn er das ja hört. Wir haben diese Option noch nicht besprochen wirklich, aber ich glaube, sie steht im Raum, dass das dann passiert.
Naja, weißt du, ich finde, dass Heiraten ja verschiedene Gründe haben darf und die meisten Menschen heiraten natürlich aus romantischen Gründen.
Ich finde, ich darf das System ausnutzen, wenn es mir nützt.
Ja, Sekunde, weil man muss auch dazu sagen, heiraten ist ja an für sich überhaupt nichts Romantisches. Die Leute haben das ja nur so, die haben das ja nur so romantisiert. Eigentlich gehst du zu einem Amt und schließt einen Vertrag ab. Also für alle, die sich immer in die Hose scheißen, wenn der Mann oder die Partnerin einen Ehevertrag möchte, deine Hochzeit selber ist schon ein Vertrag. Also das ist einfach, die Leute haben gar nicht verstanden, worum es geht. Und ich glaube, dass jeder Mensch seinen eigenen Grund haben darf, warum man heiratet. Und ich finde, wenn es zum Beispiel aus dem Grund ist, weil man dadurch Steuern sparen kann, finde ich das absolut legitim. Und ich finde, das sollte man auch mal laut aussprechen, denn wir zahlen uns in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern, wie die in der EU, jetzt mal abgesehen von Belgien, die noch eine Etage höher sind und darunter kommen ja direkt wir, dich blöd und dämlich. Und ich finde es auch schade, dass verheiratete Menschen absolut bevorzugt werden, aber auf der anderen Seite ist das nun mal das höchste Gut des Staates, weil dadurch man geht dadurch von einer Familienplanung aus und Kinder braucht das Land. Aber grundsätzlich finde ich, darf man auch einen anderen Grund anstreben beim Heiraten als nur die Romantik. Und wenn es darum geht, dass man seine Zukunft zusammen bestreiten kann in einem anderen Land, finde ich, sollte das absolut legitim sein, das in Erwägung zu ziehen. Und man kann sich so toll absichern. Also heiraten ist schon längst keine Falle mehr.
Ja, und vor allem, wenn irgendeinem von uns beiden was passiert, ich möchte ja auch, dass er mich im Krankenhaus besuchen darf, weißt du?
Genau. Auf einem anderen Kontinent bist du damit ja wahrscheinlich sowieso safer, weil es kann immer jederzeit irgendwas mit dem anderen passieren und dann willst du einfach nicht blöd aus der Wäsche gucken. Also, mein Segen habt ihr und selbst wenn es nur ein Termin beim Standesamt ist, ich komme trotzdem gerne, ich stehe dann so vor der Tür am Rathausplatz und habe dann einen weißen Ballon, den ich in die Luft gehen lasse.
Und da hast du eine Lizenz zum Vermählen eigentlich? Du hast doch jemanden schon vermählt oder wirst bald oder wie war das?
Ich werde dieses Jahr jemanden vermählen, allerdings ist das nur eine freie Trauung. Das Standesamtliche hat schon längst stattgefunden. Nein, ich darf offiziell niemanden vermählen, aber ich glaube, dass das ganz, ganz toll wird, wenn ich da die Traurede halte und freue mich da schon sehr drauf. Das ist eine Challenge für mich, eine Herausforderung, aber ich fühle mich auch total geehrt. Das ist eine Ehre, wenn man mich fragt, ob ich jemanden verheiraten darf und ich nehme das sehr, sehr ernst und freue mich schon, weil ich nach der Tour, die ja in 5-6 Wochen vorbei ist, mich dann an dieses Projekt dran mache und bin ganz aufgeregt. Viertelstunde, 20 Minuten Traurede und ja, das ist ein neues
spannend.
Chapter.
Richtig spannend. Als Heidi Klum und Tom Kaulitz geheiratet haben, weißt du, wer die vermählt hat? Der Bill. Mhm. Der Bill hat sich extra dafür eine Lizenz vom kalifornischen Staat ausstellen lassen, damit er Leute verheiraten darf. Wie lustig ist das denn, oder? Stell dir mal vor, Bill Kaulitz verheiratet dich. Wie abgefahren.
Ja, wenn man jetzt Bill Kaulitz-Fan ist, ist das toll, das stimmt, ja.
Na, aber auch so, das ist ja ein Riesenpromi. Ja.
Ja.
Ja, mal gucken. Vielleicht macht der Bill das bei uns auch in den USA.
Ja, ich komme auf jeden Fall mal rum. Ich sag hallo.
Also lieber Schatz, du hörst ja einen Podcast, wenn du das hörst, ne?
Grüße.
Meine Finger sind bereit, da steckt schon ein Ring von dir dran. Da darf jetzt auch noch ein weiterer Ring dran. Ich habe nichts dagegen, ich bin offen. Und ich habe ja noch die Eheringe von meiner Oma und meinem Opa. Oh. Die werden wir irgendwann mal tragen. Ja. Oh. Das ist sowieso sowas Schönes. Ich weiß auch, als mein Opa gestorben ist, hat meine Oma gesagt, wenn ich irgendwann sterbe, das war vor 10 Jahren, als wir drüber gesprochen haben, gibt's irgendetwas, was du gerne hättest? Und dann habe ich gesagt, naja, ihr wart jetzt irgendwie, wie lange? Ich glaube, die waren fast 60 Jahre verheiratet. Ne? Mhm. Ich gesagt, ich finde es schon sehr schön, dass eure Ehe so gehalten hat. Und wenn ich irgendwann mal den Mann des Lebens haben sollte, dann hätte ich gern eure Eheringe. Und weil damals hatte ich meinen Freund noch nicht, vor 10 Jahren, oder habe ich ihn gerade kennengelernt. Und dann, als mein Opa gestorben ist, hat sie mir den Ring von meinem Opa geschenkt. Und als sie dann gegangen ist, habe ich ihren Ring bekommen. Ja. Und das war auch so krass, weil als sie gestorben ist, ich bin ja dann sofort runter in die Heimat. Und das ist ja auch das Haus, in dem ich mit aufgewachsen bin. Und wir haben diesen Ring nicht gefunden. Also meine Oma ist, die hatte so ein, nicht so einen Schaukelstuhl, sondern so einen Sessel, wo man die Lehne zurückmachen kann und dann liegst du fast drin, ne? Mhm. Und ich weiß, dass dieser Sessel, das ist so das Letzte, wo sie jeden Abend immer drin liegt, sich in ihrer Kuscheldecke, warte mal, Moment. Das ist die Kuscheldecke.
Oh. Oh.
Genau, in dieser Decke hat sie sich jeden Abend dann eingekuschelt und in diesen Stuhl gesetzt, in diesen Sessel. Und dann steht sie auf und geht ins Bad und geht dann ins Bett. Und ich weiß, dass sie in diesem Sessel saß aufgestanden ist, aus dem Fenster geschaut hat, aus dem Balkon. Und während sie aus dem Balkon geschaut hat, ist sie gestorben im Stehen und ist dann zusammengesackt. Also hat wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder keine Ahnung was gehabt. Ne? Es soll sehr schnell gewesen sein und sie hat das wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen. Das heißt, das Letzte, was sie in der Hand hatte, war diese Kuscheldecke und die habe ich natürlich sofort eingepackt. Und sie wurde, ich glaube, sie wurde verbrannt. Ja, sie wurde verbrannt und wir haben dann das Bestattungsunternehmen gefragt, wo denn ihr Ehering ist, weil den hat sie immer angehabt, den hat sie eigentlich so gut wie nie ausgezogen. Sie hat aber auch gleichzeitig sehr viel Gewicht verloren in den letzten Monaten, also dass es sein kann, dass sie den Ehering auch hin und wieder mal verloren hat. Und dieser Ring war weg und das Bestattungsunternehmen hat gesagt, der Ring ist nicht da. Und dann bin ich hoch in die Wohnung und der Ring lag direkt unter dem Stuhl, wo sie immer drin saß. Als hätte sie den für mich nochmal so dorthin gelegt, ne? Weil ich wusste, dass sie dort immer sitzt. Und dann habe ich einen Ring an mich genommen und jetzt habe ich beide Ringe. Ja, total süß.
Das ist total süß, jetzt wo du davon sprichst. Ich habe mir in Vietnam ein Parfum geholt. Ich habe die ganze Zeit meine Oma, meine verstorbene Oma, die seit...
Aber die riechst du ja sowieso schon öfter, sagst du,
ne? Ich rieche sie sehr, sehr oft. Ja. Ich rieche sie sehr, sehr oft und ich kann den Duft nicht beschreiben, wobei jetzt kann ich ihn beschreiben. Und
in Vietnam, ist die griechische Oma, ne?
Genau, die mir sehr viel bedeutet hat. Eine Frau ist an mir vorbeigegangen in Vietnam und die hat so einen Parfümschwall hinterlassen, was so wie meine Oma geduftet hat. Und ich habe sie pausenlos gerochen in Vietnam an jeder Ecke. Und irgendwann habe ich rausbekommen, dass das der Jasminduft ist.
Oh, ich liebe Jasminduft.
Sehr speziell. Genauso viele Leute können ja auch keinen Jasmin-Tee trinken. Oh, Jasmin riecht ja wirklich sehr speziell. Und ich habe mir einen Jasminduft geholt bei Lush Cosmetics. Also den kriegt man überall.
Fox, irgendwas mit... Ich habe den auch. Das, die hatten Duschgel, das hieß irgendwas mit Fox. Und der war mit Jasmin. Und das gibt's auch als kleines Parfum.
Warte so mal, toll. Ich hol's.
Ja, bitte. Während Nicolette das holt, ich bin ja aktuell so auf meiner Parfümreise. Ich finde Parfum immer mehr, also ich bekomme so ein paar tolle PR-Packages mit Parfums und ich bin mich gerade so am Rumdingsen und ich merke auch, dass genau das, Lust heißt das, Lust oder Lust, liebe ich, habe ich immer in meinem Travel-Kit dabei.
Und das riecht so krass nach meiner Oma und als ich am Wochenende bei meinen Eltern war, habe ich das aufgetragen und habe meinen Vater gefragt, an wen ihn das erinnert. Und der hatte sofort Tränen in den Augen. Der hat sofort meine Oma gerochen.
Und also seine Mama.
Seine Mutti. Und das riecht wirklich so speziell.
Waren die close?
Sehr. Mein Vater kommt aus einem ganz tollen, klugen Elternhaus. Mein Vater hat sehr viel Liebe erfahren. Mein Vater hat es nie erlebt, dass seine Eltern gestritten haben. Niemals vor den Kindern. Und deswegen ist mein Vater auch einfach ein besserer Mensch als alle anderen Menschen, die ich kenne. Naja, wir kennen ja die Verbindung zwischen mir und meinem Vater. Das ist ja, der ist ja mein Soulmate. Und auf jeden Fall ist dieser Duft, erinnert mich ganz, ganz, ganz doll an meine Oma. Und es macht ganz viel mit mir. Ich trage das nur, wenn ich mich danach fühle, wenn ich das drauf haben möchte, wenn ich diesen Schwall haben möchte, der mich umgarnt. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich kann diese Oma-Sache und so Decken und alles, was damit in Verbindung steht, sehr, sehr gut verstehen. Das ist wirklich wie so ein Schutzengel, den man sich da einfach überstreift. Total.
Sag mal, wenn du gerade von Decken sprichst, Entschuldigung, ich möchte ganz kurz das Thema wechseln, weil ich noch so viel zu besprechen habe heute mit dir. Ich habe in deiner Story gesehen, dass du gerade neue Bettdecken, Bettwäsche gefunden hast, ne? Was hat die gekostet, das Set?
Super teuer, 135 Euro, nur ein Set. Das heißt, wenn du zwei Sets kaufst mit dem passenden Spannbettlaken, bist du bei fast 300 Euro.
Aber du, das ist ja nichts im Vergleich zu unserem Set. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Hä, sag mal, ich weiß gerade nicht, was du meinst.
Na, ich habe doch auch mal vor einem halben Jahr oder so neue Bettwäsche gekauft.
Ach ja.
Und die hat 700 Euro. 700 Euro. War sie es wert? Nein.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass meine Bettgarnitur, das heißt meine Kissen, meine Decken und meine Matratzen, das war eine Anschaffung von fast 6.000 Euro. Ich habe bei einer ganz, ganz besonderen Firma damals meine Bettgarnitur bestellt. Ich habe aber auch eine Matratze, die Lymphdrainage macht und all solche Dinge. Das heißt, da ist, wenn man möchte,
Elektronik. Wie macht sie das?
Elektronik ist da drin, die massiert, die vibriert.
Wirklich?
Ja, ja. Ich habe ja ein Lymphödem und damit im Sommer immer so ganz krass Probleme mit Wassereinlagerungen. Und ich habe eine Matratze, die eine Lymphdrainagenfunktion hat. Also
nee.
Deswegen. Naja, auf jeden Fall, meine Bettgarnitur war eine große Investition. Ich habe auch so Decken, die so eine Embryonalfunktion haben. Das heißt, die ist ganz dünn, aber dafür ganz, ganz schwer. Super atmungsaktiv. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass das Investment in die teuren Matratzen und in die Bettgarnitur es schon wert war. Ich habe das jetzt über 4 Jahre und ich schlafe ja wirklich wie ein Engel da drin. Auch Kissen, die extra für meine Wirbelsäule angefertigt wurden. Zurück zur Bettwäsche. Naja, es ist halt Mousselin-Bettwäsche. Am Ende des Tages ist es Bio-Baumwolle. Ich möchte behaupten, dass diese Mousselin-Bettwäsche weitaus besser ist als die billige Musselin-Bettwäsche vom H&M. Weil die habe ich auch. Die leiert und lutscht direkt aus. Das merkst du schon. Ob man sich jetzt eine Bettgarnitur für 300 Euro holt, das muss der Mensch für sich entscheiden. Grundsätzlich aber, wann sind Dinge ihr Geld wert?
Und jetzt so. Meine große Frage, als ich das gesehen habe.
Ja.
Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du hast 2 Sets an Bettdecken und 2 Sets an Kopfkissen, obwohl du alleine in deinem Bett schläfst. Mhm. Ist das schon mal prophylaktisch, für wenn die zweite Person jetzt bald um die Ecke kommt?
Ich habe eine Freundin, die hat auch so ein Bett wie ich, 1,80 breit oder fast 2 Meter. Und die hat nur eine Bettgarnitur da drauf, die ist Single. Und ich finde, das sieht furchtbar aus.
Und aber eine ganz große, eine XXL? Nee. Weißt, wir haben zum Beispiel 2,20 auf 2 Meter die Bettdecke.
Nee, 1,35 m x 2 Meter. Ein Kissen und eine Decke hat die in ihrem Bett mittendrin liegen. Ich finde, ich habe zu ihr damals gesagt, das ist wie bei Teenagern zu Hause. Du musst da jetzt ein zweites Ding drauf.
Ein also ist die Optik Mensch, für dich?
Ja, sorry, ich bin eine erwachsene Frau. Natürlich habe ich doch 2 Garnituren.
Wechselst du dann auch die Schlafseite? Mal auf, bist du auf der Seite, mal auf der?
Ja. Ich schlafe so eine Woche 10 Tage und dann gehe ich auf die andere Seite und dann kann ich nach 3 Wochen beziehe ich mein Bett neu. Ja, natürlich, ich koste das ja aus. Ich lasse das ja nicht verstauben und beziehe mein Bett komplett neu und habe das eine gar nicht genutzt. Nach 10 Tagen hole ich die Bettwäsche rüber oder gehe auf die andere Seite und dann ist das wie frisch bezogen. Ja, klar.
Weil da muss ich nämlich auch wieder an meine Oma denken, als dann mein Opa verstorben ist. Und die hat ja auch beide Garnituren gehabt. Ne? Ja. Die hat dann das Bett frisch bezogen, beide frisch bezogen, hat aber seine Seite immer unbenutzt gelassen. Mhm. Und die wurde aber trotzdem alle Wochen, wenn sie das Bett frisch bezogen hat, auch nochmal frisch gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, was für eine Verschwendung.
Nee, ich nutze das
komisch.
Schon. Ich nutze das schon, aber ich finde es furchtbar, wenn erwachsene Menschen kein großes Bett haben und auch nur eine Garnitur da drauf liegt. Das sieht ja aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Hör mal. Aber dann hol dir doch eine übergroße Decke, so 2 Meter auf 2,20 Meter.
Das ist geil.
Also
ich würde das aus dem Grund nicht mehr machen, weil ich so viel jetzt da oben reingesteckt habe, geldtechnisch. Mm. Und mein Problem wäre auch, ich müsste dann die ganzen Bezüge alles neu kaufen an Bettwäsche und so.
Übergroß ist auch teuer.
Und übergroß ist teuer und kriegst du auch nicht immer.
Ja.
Und ich mag das nicht, das zu teilen mit jemandem. Ich habe gerne meine eigene Decke, ich bin da spezieller. Die meisten Männer sind ja auch so Heizungen, wenn die schlafen, dann ist mir das zu heiß. Und wir wissen ja, ich und Hitze, das passt nicht zusammen. Ich habe es gerne eisekalt, ich friere gerne im Schlaf. Geht jetzt.
Pass mal auf, Freundin. Ich habe uns heute ein süßes Thema mitgebracht, denn wir sind ja immer noch der Podcast für alles Unangenehme. Es war ja von Anfang an unser Ziel, hier Tabuthemen zu besprechen. Und ein Thema, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, in fast einem Jahr ist mir aufgefallen, ist das Thema Porno. Erwachsenenfilmchen, wie auch immer man sich das überlegen,
über
aussprechen.
Pornosucht haben wir schon mal gesprochen,
Pornos,
ein wichtiges
Thema.
Wir haben
kurz mal über Pornosucht gesprochen, aber allgemein das Thema Porno, finde ich, dass das gibt ja so viel her. Und ich habe da jetzt mal drüber nachgedacht, weil ich auch mit unserer Community auf Instagram, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, tut das, Teufelsküche, der Podcast, ich habe da mal so eine Umfrage gemacht und habe mal die Leute uns erklären lassen, was ihre Gedanken zum Thema Porno sind. Bevor ich jetzt aber in die Community gehe, möchte ich dich gerne fragen, was hältst du überhaupt vom Thema Porno? Wie gehst du mit diesem Thema um? Weil ich habe das Gefühl, Porno ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Es wird viele Sachen aus dem Porno werden im Alltag inzwischen gelebt, sei das Kleidung, sei das Umgang miteinander, Sprache und so weiter. Es wird ja alles sehr sexualisiert in unserer Welt heute.
Mhm. Also ich finde, dass bei Pornos die Dosis das Gift macht. Ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo es auch viele Menschen gibt, die sich in Pornos verlieren. Pornosucht ist ein ganz aktuelles Thema und das Problem bei der Sache ist, dass viele Menschen die Realität von der nicht Realität abgrenzen können, weil das, was die Pornoindustrie hergibt, ist nicht nur meistens sehr sexistisch, frauenverachtend, sondern auch absolut realitätsfern. Und das können viele nicht unterscheiden. Und wenn sich Leute dann in dieser unwirklichen Fantasiewelt, wo der Hintergrund meistens recht grausam ist, verlieren, hat das natürlich auch Konsequenzen auf die soziale Kompetenz untereinander. Und mein Problem mit den Pornos ist, dass ich mit vielen Dingen nicht einverstanden bin, die dort gezeigt werden. Ich bin mit vielen Dingen nicht einverstanden, wie Pornografie und die Pornoindustrie gehandhabt wird. Und dass viele, vor allen Dingen die Darsteller und Darstellerinnen, noch viel mehr der Leidtragende sind. Das geht mir gegen den Strich.
Also ich glaube auch, dass da hast du ein paar tolle Sachen gesagt. Ich bin der Meinung, dass Pornos, wahrscheinlich 99% der Pornos, die man im Internet findet, für Männer gemacht sind. Das ist aus einem sehr...
Von Männern für Männer,
sehr stumpf. Das geht einfach wirklich nur um eine Übersexualisierung von Frauen. In den meisten Pornos werden ja zum Beispiel die Männer gar nicht gezeigt. Also da ist der Männerkopf abgeschnitten. Da ist die Kamera wird so gehalten, dass du einfach nur den Schwanz und die Frau komplett siehst. Du siehst das Gesicht der Frau, du siehst die Brüste, siehst den Arsch, alles. Und der Männerkopf wird abgeschnitten, wird also anonymisiert, weil man möchte irgendwie dann doch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Die Frau darf aber ganz einfach objektifiziert werden. Ja. Und das finde ich auch eine ganz, ganz seltsame Sache. Also auch was das den jungen Männern und auch schon Kids da draußen, ich meine, wann fängt man an, Pornos zu gucken? Wahrscheinlich mit 14 oder so.
Früh. Wahrscheinlich noch früher, weil es ja zugänglich ist für alles und jeden.
Meine ersten Pornos habe ich, glaube ich, mit 12 gesehen, weil ich die VHS-Kassetten von meinen Eltern gefunden habe, wo mit der Pornosammlung. Und ich glaube, so ging es vielen in unserer Generation, dass das die ersten Berührungspunkte waren. Da gab es ja das Internet noch nicht, da musstest du dich ja mit dem Modem einwählen, dann hat das Telefon nicht funktioniert und so weiter. Deswegen hat man das alles noch auf Videokassetten gehabt. Und ja, ich finde das irgendwie, das macht was Ungesundes mit vor allem auch mit Männern, dieser übermäßige Pornokonsum von so seltsamen Pornos, wo es nur um eine Objektifizierung von Frauen geht. Und die Frau ist nur noch das Stück Fleisch, das nur zur Befriedigung benutzt wird. Und oh, ich finde auch die Hierarchien, die im Porno gelten, dass Frauen immer nur degradiert werden, dass die im Prinzip fast keinen Wert haben. Und das finde ich ganz, ganz seltsam. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, dass die Männer das anmacht, to be honest. Das ist, also.
Ja, und noch viel schlimmer, dass sie dann in die Welt hinausschreiten und sich nicht mal trauen, an der Tankstelle eine Frau anzusprechen. Und wenn sie wirklich mal mit einer Frau schlafen, glauben, dass das genau wirklich so ist im Leben und mit ihr dann auch so umgehen. Und nicht nur, dass Männer lernen, dass sie so mit einer Frau umzugehen haben, sondern auch Frauen, die sich sowas anschauen. Pornos werden auch von Frauen geschaut, die glauben, dass die sich objektivieren lassen müssen, dass die sich unterwerfen müssen, dass die quasi nur als Werkzeug dienen müssen. Und daran ist eigentlich alles falsch. Aber...
Glaubst du, dass Männer und Frauen Pornos anders konsumieren? Und wenn ja, wo ist der Unterschied?
Also ich glaube, dass erstmal der Blickwinkel ein ganz anderer ist. Ich glaube, dass das, was es nachhaltig mit dem Menschen macht, ist ein anderer. Männer benutzen das wirklich als Werkzeug der Befriedigung. Zumindest ist das der Urgedanke bei dem Ganzen. Was Männer, aber vor allen Dingen junge Männer, Jungs dadurch aufnehmen, das haben wir ja gerade schon geschildert, eine komplett falsche Auffassung von der Rollenverteilung und wofür Frauen da sind. Und ich glaube, dass der Mann sich dadurch erhabener fühlt und die Frau, wie ich das gerade schon gesagt habe, sich mehr unterwirft. Und ich glaube, dass, auch wenn der Blickwinkel von Männern und Frauen ein anderer ist, ist auf jeden Fall die Konsequenz für beide ein anderer. Nämlich, dass die Frau diejenige ist, die blöd aus der Sache rausgeht im Sexualleben. Und was bei Männern passiert, und das dürfen wir nicht unterschätzen, ist, dass du dich da so dran gewöhnen kannst, an dieses Extreme, auch an dieses schnell Verfügbare, dass die echte Welt gar nicht mehr richtig funktioniert irgendwann. Und das ist doch das Schreckliche. Also wir dürfen nicht vergessen, es gibt da draußen junge Männer, Anfang 20, die Erektionsprobleme haben, weil sie es gar nicht mehr gewohnt sind, Sexualität zu empfinden, wenn wirklich der richtige Sexakt stattfindet, weil sie nur das Digitale gewohnt sind, auf eine so extreme Art und Weise. Also das Gehirn gewöhnt sich ja auch an alles Unrealistische, an alles Extreme und irgendwann gibt es ja auch einfach keine Steigerung mehr.
Mhm.
Da ist ja gar keine Frau in der Lage, das zu erbringen.
Wir haben, wie gesagt, ein paar Nachrichten bekommen. Ich möchte mal ein paar davon vorlesen.
Ja, gerne.
Was machst du hier? Was machst du hier? Da rennt der Herr Crash durch die Küche und stört meine Aufnahme. Also, eine Person schreibt hier, das ist eine Frau. Ich muss ehrlich gestehen, ich genieße es, Pornos zu gucken. Durch Pornos habe ich das Vögeln, in Anführungszeichen, gelernt. Habe mir dort alles abgeguckt und lerne immer noch dazu. Meine Fantasie wird angeregt und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mein Partner, in Klammer, wenn ich diesen überhaupt hätte, welche schauen würde. Hat für mich absolut nichts mit Fremdgehen zu tun, sondern ist für mich ein Teil meiner Me-Time. Das finde ich auch eine interessante Sache, weil ich gefragt habe, ich habe nämlich schon öfter gehört, dass in Beziehungen Frauen das Gefühl haben, wenn ihr Partner Pornos schaut oder sie selbst Pornos schauen, dass das eine Art von Fremdgehen ist. Und das finde ich super, ich möchte nicht sagen crazy, weil jede Meinung darf ja valide sein. Ich finde es spannend, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann, was Selbstbefriedigung und Porno ist doch nicht Fremdgehen, oder?
Ja, es gibt aber Menschen, die möchten das in Beziehungen nicht. Für die ist Selbstbefriedigung eine Art des Betruges. Und ich sage immer, dass Selbstbefriedigung extrem wichtig ist, glaube aber eher, dass sich Menschen davon getriggert fühlen, die keinen Sex mehr miteinander haben. Und wenn ich mitbekommen würde, dass mein Partner sich jeden Tag einmal selbst befriedigt, aber einfach seit 5 Wochen nicht mehr mit mir schlafen möchte, dann ist da natürlich ein Problem im Raum, das ist offensichtlich. Aber wenn das Sexleben stimmt, man schön miteinander schläft, so wie der Bedarf ist, dann halte ich zwischendurch Selbstbefriedigung auch als absolute Me-Time. Ob man das jetzt mit oder ohne Pornos macht, das sei mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, dass die Leute, die das als Betrügen sehen, wirklich noch ganz andere Probleme haben. Wirklich Probleme.
Eine andere Frau hat hier geschrieben, und das ist jetzt sehr konträr zu dem, was wir gerade gehört haben, Pornos gucken in der Beziehung ist Fremdgehen, ganz klar, ohne Wenn und Aber. Mhm. Finde ich eine sehr konservative Haltung. Mhm. Verstehe ich auch nicht so ganz, weil...
Aber sie könnte es auch nicht begründen. Das sage ich dir jetzt schon. Wenn sie uns sagen müsste, warum, könnte sie es nicht begründen. Beziehungsweise und die Begründung, die würde ich ihr in 3 Sekunden ziehen.
Und jetzt pass auf, ich habe nämlich dieser Person, das war jetzt vor, das ist jetzt ungefähr 24 Stunden her, habe ich dann drauf geantwortet und habe gefragt, interessante Haltung, ich möchte gerne im Podcast darüber diskutieren, kannst du das erläutern? Dann hat sie nicht mehr geantwortet.
Oh, na ja,
hat sie nichts mehr dazu gesagt, leider. Eine andere Person hat hier geschrieben, ich schaue immer wieder mal ein Porno, wenn ich Lust darauf habe. Tatsächlich haben uns nur Frauen geantwortet, möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Mhm. Ich schaue immer wieder Pornos, wenn ich Lust darauf habe, entweder alleine oder mit meinem Partner. In der Beziehung finde ich Pornos schauen in Ordnung, wenn es in einem gesunden Maße ist. Ich würde es meinem Partner nicht verbieten und ich bin sexuell offen erzogen worden. Von daher sind Pornos nichts Ungewöhnliches für mich. Ich bin mit 12, 13 Jahren mit Pornos in Berührung gekommen, weil ich sie auf den Videokassetten meiner Eltern fand. Hello, welcome to the club. Ich wusste zu Beginn gar nicht, was das ist oder wozu das war, aber irgendwann verstand ich es im Gespräch mit meinen Eltern, Großeltern, Freundinnen. Diese haben mich aufgeklärt. Mir wurde erst viel später klar, dass dort ein verzerrtes Bild von Mann und Frau dargestellt wurde, aber es hat mich nicht in meiner Denkweise beeinträchtigt, weil mir klar war, dass diese Filme nicht die Realität widerspiegeln. Mhm. Ich selbst habe Pornos meistens aus den USA geschaut, weil ich mich selbst weil ich mich selbst als unattraktiv empfand und die Frauen dort als schöner angesehen habe. Krass, sehr, sehr krass. Und ich finde auch gerade der letzte Satz, den sie da sagt, dass sie selbst sich nicht schön findet und Frauen in Pornos schöner findet und deswegen Pornos geschaut hat, das verschlimmert ja das Problem nochmal so ein bisschen, glaube ich, mit dem Selbstwertgefühl, wenn du...
Aber sie hat auch in dem ersten Satz ja gesagt, sie kann das Unrealistische vom Reellen unterscheiden. Und ich glaube, dass das gar nicht so stattfindet in dem Moment, wo du sagst, dass du dich mit Frauen in Pornos vergleichst. Das ist ja, Also das, was in Pornos dargestellt wird, großzügig, wie die Frau auszusehen hat, sehr, sehr schlank zu sein, ein großer Po, große Brüste, große Lippen, viel Schminke, viel Haare, viel Nägel und dann auch noch unterwürfig sein, das ist ja eine Erfindung der Männer. Und da ist ja auch genau das Problem im Feminismus, dass die Leute immer sagen, ich darf mit meinem Körper machen, was ich möchte, die Brüste aufpumpen, die Lippen aufpumpen und an meinem Körper machen, was ich möchte, weil ich bin ja emanzipiert und ich bin selbstbestimmt. Am Ende des Tages formen wir unseren Körper und ich schließe mich da ja auch mit ein, so wie Männer es gerne hätten, wie Männer es attraktiv finden, wie die Pornoindustrie es vorgibt. Und in dem Moment hat das nichts mehr mit Feminismus zu tun. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Seinen Körper zu modellieren, dass man einem Sexideal entspricht, hat nichts mit Feminismus zu tun.
Das ist eigentlich das genaue Gegenteil. Ja.
Das ist genau das Gegenteil.
Es suggeriert, also in dem Moment, wo es gibt ja genug Frauen in der Öffentlichkeit und ich möchte die überhaupt nicht verurteilen oder beurteilen. Jeder soll mit seinem Körper machen, was er oder sie möchte. Finde ich ganz, ganz wichtig. Oberstes Gebot, dein Körper ist dein Tempel, Selbstbestimmtheit, ganz wichtig. Aber in dem Moment, wo eine Frau, die sich unglaublich übersexualisiert modellieren lässt, sozusagen, sich nach diesem männlichen Schönheitsideal umbaut, was sie gerne machen darf, finde ich nicht mehr, es ist nicht mehr ganz einfach zu sagen, dass das Feminismus ist, genauso wie du es gerade sagst. Denn am Ende, woher kommt dieses übersexualisierte Bild her?
Absolut.
Das kommt vom männlichen Blick, der Male Gaze heißt das in der Theorie auf Englisch. Der ist von Männern für Männer gemacht. Ja. So nach Stereotypen, die der männlichen Sexualbild irgendwie, das sie ideal finden, entsprechen soll. Und wir als Gesellschaft haben das so aufgefressen, so für uns verinnerlicht, dass auch viele Frauen das natürlich geil finden. Die finden das toll, so auszusehen, weil das uns immer suggeriert worden ist, dass das absolute Ideal ist. Und natürlich ist das eine Selbstbestimmtheit, sich dann so aussehen zu lassen, aber man darf halt nicht vergessen, wo das herkommt. Ne?
Ja, also, es ist einfach so.
Es ist trotzdem das Patriarchat, das bestimmt hat.
Man muss sich darüber auch einfach bewusst sein, dass sich das leider nicht Frauen ausgedacht haben, was jetzt gerade attraktiv ist. Natürlich zur Verteidigung, umgekehrt ist das ganz genauso. Aber wir leben halt auch immer noch in einer Welt, wo du als Frau ständig den Kürzeren ziehst. Und das ist im Regelfall eine Art Unterwerfung der männlichen Schönheitsvorstellung von Frauen. Und darüber muss man sich bewusst sein.
Okay, wir haben hier noch eine letzte Zuschrift. Und zwar stand hier, bisher haben Pornos mir die Lust verdorben, weil ich mich entweder als Frau hässlich finde im Vergleich zu den Darstellerinnen oder weil ich das alles sehr rabiat, lieblos und so weiter empfinde. Da regt sich bei mir nichts. Und das ist eben auch das große Problem, das wir jetzt gerade schon in großem Stil besprochen haben. Ja. Das Frauenbild finde ich in den meisten Pornos, das ist einfach nicht realistisch.
Ja,
es ist
richtig.
Absolut übersexualisiert. Es ist nicht der Wahrheit entsprechend. Und es ist auch nicht sehr divers tatsächlich. Also es ist ein Typ Frauen, der sexualisiert wird und es finden nicht sehr viele verschiedene Körpertypen statt. Es findet keine Diversität in der Hautfarbe statt, all diese Sachen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, dass das fehlt, weil ganz viele Frauen oder ganz viele Personen einfach nicht gesehen werden dadurch und sich dementsprechend auch überhaupt nicht in Pornos wiederfinden und dementsprechend auch keine Lust empfinden können, weil sie denken, wenn ich so nicht aussehe, bin ich nicht begehrenswert. Und da finde ich, gibt's eben tolle Lösungen, wenn man nicht auf den gängigen Plattformen schaut, sondern da gibt's eben auch Plattformen wie Cheeks, das ist Cheex heißen die. Und da muss ich ganz kurz ein kleines Dankeschön sagen, denn Cheeks haben uns überhaupt auf die Idee gebracht, heute über Pornos zu sprechen, denn Cheeks sind der heutige Sponsor dieser Folge. Und für euch kurz zur Erklärung, Cheeks ist ein Streamingdienst auf Abonnementbasis und dort findet ihr eben sehr viel Diversität im Porno. Das heißt, all diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, mit es ist alles sehr einheitlich, sehr stumpf und vom Mann für den Mann gemacht, das findet ihr dort nicht. Ihr findet Frauen mit allen Körpern, ihr findet alle möglichen Hautfarben und so weiter. Und ich finde das eine unglaublich schöne Abwechslung. Ich meine, du hast ja auch schon mal reingeguckt, ne? Was
ja,
war denn so?
Ich kenne Ich kenne Cheeks schon Ewigkeiten, weil ich auch mal vor 3 Jahren das erste Mal durch einen Podcast davon gehört habe. Und ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist zu erzählen, falls jetzt jemand sagt, doch, in der Pornoindustrie, da herrscht Diversität. Das, was verschiedene Körper oder Hautfarben oder Hintergründe betrifft, das wird in Pornos meistens aber immer fetischisiert. In dem Moment ist das aber keine Inklusion oder Diversity. Es ist einfach nur eine Fetischisierung von zum Beispiel kurvigen Menschen, dunkelhäutigen Menschen, asiatischen Menschen, was das Herz begehrt. Und Cheeks sind Liebesfilme, ist pornografisches Material auf sehr respektvolle Art und Weise, was natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Aber der Hintergrund dessen ist, dass Darsteller und Darstellerinnen fair bezahlt werden sollen und das wirklich aufgeklärt und freiwillig machen auf eine sehr realistische, ästhetische Art und Weise. Und ich kann jedem und jeder da draußen nur sagen, die wirklich mal einen realistischen Porno sehen möchte, wo kein Geschauspieler mit dabei ist, wo kein Gefake mit dabei ist. Das ist ein ganz, ganz anderes Level an Lustempfindung, wenn man da zuschaut. Believe me you, das ist geiler.
Und du hast gerade was gesagt, was wir bisher noch gar nicht besprochen hatten, was eigentlich auch ein wichtiger Punkt ist, diese auf freiwilliger Basis das zu machen, ne? Denn wenn man, ich habe schon verschiedene Dokus gesehen über die Pornoindustrie, wenn man das mal genau betrachtet, es gibt unglaublich viele Frauen in diesen Filmen, die man dort sieht, die das überhaupt gar nicht so sehr freiwillig machen, sondern aus Not.
Wir unterschätzen das.
Genau, weil wir wissen nicht, aus welchen Beweggründen machen die Frauen Pornos auf den ganzen Plattformen, die es da draußen gibt. Machen die das freiwillig? Machen sie es, weil sie gerade in absoluter Geldnot sind? Machen sie es, weil sie, und das gibt's auch, dazu gezwungen werden? Also ethisch. Ja. Ethisch, moralisch sind die meisten Pornos da draußen ziemlich verwerflich. Und das ist eben das Schöne an Cheeks, dass sie sich das zur Aufgabe gemacht haben, moralisch vertretbare und ethisch vertretbare Pornos auf ihre Plattform aufzunehmen. Die werden alle kontrolliert vorher. Es wird alles geguckt, dass eben ein Fair Pay dabei war, dass Frauen auf eine gute Art und Weise dargestellt werden. Und das finde ich richtig toll. Cheeks, für euch nochmal zur Info, Cheeks hat nicht nur ganz normale Pornos, die er in 25 verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Rough, wenn es Leute mal ein bisschen wilder mögen, oder auch Real Couple für alle, die es ein bisschen echter mögen.
Lieblingskategorie, Lieblingskategorie, genau. Das ist echter Sex.
Die haben also nicht nur diese Filmkategorien, sondern was ich das Geile an Cheeks finde ist, die haben auch noch eine Audiokategorie. Das heißt, ihr könnt dort Audio-Pornos hören. Und ich habe das vor einem Jahr zum ersten Mal bei Cheeks gehört, so ein Audio-Porno. Den haben wir nur aus Spaß, weil wir gedacht haben, wir machen uns jetzt mal den Spaß und hören uns das an. Haben wir das, das ist wie so eine Art Audiobuch, Hörbuch, ne? Und das haben wir angehört in einer Freundesgruppe. Und wir fanden das so krass, weil das, natürlich, wenn du das in der Freundesgruppe hörst, dann ist das erstmal lustig, aber wenn du das irgendwie so alleine hörst, in deiner Me-Time, wenn du mal Bock hast, die Fantasie ein bisschen anzuregen, finde ich das noch krasser eigentlich als ein Porno anzuschauen, weil du endlich mal wieder so deine Fantasie benutzt und weil du ganz neue Sinne im Prinzip irgendwie anregst, als wenn du immer nur stupide schaust, ne? Ja. Also wie gesagt, es gibt so eine Audiokategorie, sehr zu empfehlen. Und das dritte, das hast du vorhin auch schon im Vorgespräch erzählt, die haben noch
die Pleasure Academy. Und das ist natürlich für mich, kleine Wissenschaftlerin, Sexualjournalistin, eines der dollsten Themen. Ihr könnt euch da weiterbilden, was Sexualität, was Lust und Erotik betrifft. Da gibt es Themen, die ganz genau beschrieben werden. Ihr könnt euch dazu Lernmaterial anschauen, also wirklich Tutorials zu verschiedenen Themen. Glaubt mir, das ist nochmal eine ganz andere Sphäre an dem, was ihr bisher kanntet. Und es macht so unglaublich Spaß, weil man auch merkt, dass die Köpfe dahinter, die Produzentinnen, größtenteils Frauen sind. Also eine Plattform von Frauen für Männer, aber auch vor allen Dingen für Frauen. Und das Ganze macht einfach einen riesengroßen Spaß. Und das auch noch mit dem Grundwissen, dass alle Beteiligten, dass es denen dabei gut geht. Ich finde die Kategorie sehr, sehr spannend, dass man sich auch über die Darsteller und Darstellerinnen was durchlesen kann. Wer sind die Menschen? Wo kommen sie her? Was hat sie dazu veranlasst? Und ich kann jedem nur empfehlen, da einmal reinzuschnuppern. Es lohnt sich, um davon den ersten Eindruck zu bekommen. Und selbstverständlich haben wir auch einen ganz tollen Deal. Das sagt Candy euch nämlich jetzt. Es lohnt sich.
Genau, bevor wir zum Deal kommen, eine Sache noch für alle Verzauberten. Ich finde es übrigens schade, dass du das Wort verzaubert verloren hast. Das passiert fast gar nicht
mehr
bei dir.
Weil ich so oft kritisiert wurde dafür.
Wirklich? Mhm. Ach nö, ich hab das, glaube ich, da müssen wir gleich im Dessert nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja, gerne.
Ich etabliere das jetzt hier im Podcast wieder für alle Verzauberten. Es gibt zum Beispiel auch die Filme von, wenn ihr denn noch kennt, Davy Wavy. Das war ein großer YouTuber, der auch viel über Sex gesprochen hat, sehr sexpositiv. Und der hat irgendwann eine eigene Porno-Firma gegründet. Und die heißt Him Eros TV. Und wenn ihr diese Plattform nicht extra abonnieren wollt, dann könnt ihr mal bei Cheeks vorbeischauen, weil die haben nämlich auch die Him Eros Produktionen mit im Angebot. Ach, und jetzt kommen wir zum Angebot. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Cheeks zeigt Intimität auf eine sehr menschliche Art und Weise. Das heißt, sie sind vielfältig, lustvoll und ganz wichtig, einvernehmlich. Mhm. Cheeks, das schreibt man C-H-E-E-X, bezieht dazu eine klare Haltung und bietet ausschließlich fair produzierte pornografische Inhalte an. Normalerweise kostet die monatliche Mitgliedschaft 14,90 Euro und das ist dann monatlich kündbar.
Kannst du auch schon nicht meckern.
Genau. Und die, ja wirklich, also wenn du überlegst, dass sie dann alle fern bezahlt werden und dass du auch, wie gesagt, diese ganzen anderen Produktionen mit drin hast, mega cool. Es gibt übrigens auch ein kostenloses Magazin, das da mit inkludiert ist. Und dann gibt es noch die Jahresmitgliedschaft und bei der Jahresmitgliedschaft ist es eine jährliche Abbuchung von 118,80 Euro. Das sind 9,90 Euro im Monat. Und jetzt für alle, passt auf, unser Code heißt Teufel. Und mit dem Code Teufel können Neukundinnen das Produkt für 7 Tage kostenlos ausprobieren bei der Wahl der Jahresmitgliedschaft. Das heißt, wenn ihr in euren Warenkorb die Jahresmitgliedschaft auswählt für 9,90 Euro im Monat, dann sind die ersten 7 Tage kostenlos. Schaut mal vorbei. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben auch unten in unserer Bio, im Podcast nennt man das halt die Shownotes, da gibt es nochmal den Code und da gibt es auch den Link. Könnt ihr mal draufklicken. Und vielen Dank, Cheeks, für diese tolle Kooperation. Ja. Ich finde, more on brand hätte das nicht sein können.
Ja, und ich möchte auch nochmal ein großes Dankeschön an Cheeks aussprechen, weil das so ein kleiner Traum von mir war, mal einen Podcast zu haben. Und Cheeks ist der Sponsor. Ich finde das nämlich großartig, diese Seite. Ich liebe das schon seit Jahren und bin auch gerade so ein bisschen starstruck. Also Cheeks, vielen, vielen Dank, dass ihr Teil von unserer Folge sein könnt. Und vor allen Dingen auch danke für eure großartige Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig.
Weißt du, was mir jetzt gerade passiert ist? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du da eine Meinung dazu hast, ob das was Neues für dich ist. Gerade in unserem Business mit dieser ganzen Influencerei und Medienbranche und Unterhaltungsbranche, manchmal hat man Kunden, mit denen man zusammenarbeitet, mit denen man eine richtig tolle Beziehung hat.
Selten,
aber wenn, dann denkt man sich, ach cool, die mag ich richtig gerne und finde die richtig toll. Und dann macht auch die Zusammenarbeit viel mehr Spaß, finde ich. Und ich hatte sowas letztes Jahr einen neuen Kunden mit der Bezugsperson vom Kunden habe ich mich richtig toll verstanden, sodass wir uns auch privat auf Instagram gefolgt haben. Dann ist diese Kundenbeziehung aber auseinandergegangen aus verschiedensten Gründen, weil es
passiert, ja.
Ja, genau. Und jetzt habe ich gemerkt, dass mir vor ein paar Wochen diese Person entfolgt ist. Mhm. Und ich fand das so seltsam. Ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe sofort meinem Management geschrieben, habe gesagt, ja okay, jetzt ist wohl offiziell, mit denen werde ich nicht mehr arbeiten. Die hat mir jetzt privat auch entfolgt. Mhm. Und ich fand das irgendwie so unecht. Ich fand das, damit habe ich diese ganzen Floskeln wie, Candy, ich finde dich so toll und es macht so Spaß, mit dir zu arbeiten und du bist so ein toller Mensch, bla bla bla. Das war für mich alles nichtig auf einmal. Alles, was sie gesagt hat, war für mich auf einmal eine Lüge, weil ich mir denke, nur weil es auf der Arbeitsbasis nicht mehr funktioniert hat, aus verschiedenen Gründen, entfolgst du mir jetzt. Hä? Wir haben doch privat, fanden wir uns doch trotzdem cool. Anscheinend nicht. Und das finde ich, das passiert so oft und mich nervt das so, weil das so ein Sinnbild für diese Influencer-Bubble ist. Ne? Man ist, man mag sich nur so lange, wie man voneinander profitieren kann. Mhm. Und das kotzt mich an.
Dann bist du in der falschen Branche.
Das hat mein Management auch gesagt.
You learn it the hard way. Am Ende des Tages, Candy, ist das hier alles nur, sind wir alle nur eine Nummer und wir haben uns lieb, solange die Kohle fließt.
Austauschbar.
Und das, was am Ende übrig bleibt, was wirklich mit Herz und Verstand geknüpft wurde, ist Also wirklich ein Bruchteil von dem, was über all die Jahre entstanden ist. Also ich glaube, was die Zusammenarbeit mit Firmen betrifft in den letzten Jahren, da kannst du Romane drüber schreiben. Das ist an Widerlichkeit nicht zu übertreffen. Du bist immer toll, du bist immer großartig, solange eine Kooperation funktioniert, solange die Klicks stimmen, solange der Rabattcode oft genug eingelöst wurde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sägen die dich ab, da wirst du rasiert. Ich habe mit Firmen zusammengearbeitet, da waren die winzig klein, vor 5, 6, 7 Jahren. Da waren das Garagenfirmen. Dann habe ich die zusammen mit anderen natürlich hochgezüchtet, dass die mittlerweile 50, 80 Mitarbeiter haben. Und plötzlich von heute auf morgen wirst du rasiert, dann bist du ein Niemand mehr. Es ist wirklich, also es ist so enttäuschend. Und diese Enttäuschung muss ich irgendwie fast jedes Jahresende feststellen, wenn es darum geht, neue Jahresverträge zu verhandeln, dass mich Leute wirklich auch rausdissen. Das gibt es auch. Die schrauben dann meine Gage so weit runter, in der Hoffnung, dass ich von mir aus sage, ich mache das jetzt nicht mehr, was ja auch durchaus passiert. Mhm. Und dann denke ich mir immer wieder, ihr versteckt alles unter dem Deckmantel, wir mögen uns doch so gerne, aber am Ende des Tages habt ihr mich einfach rausgeekelt. Das bedeutet ja nichts anderes. Und das habe ich gelernt. Wenn ich von heute auf morgen Instagram lösche und aus dem Showbiz austrete, weil ich keinen Bock mehr habe, da kennt doch keiner mehr meinen Namen. Und soll ich dir sagen, wann ich es am meisten gemerkt habe? In der Pandemie. In der Pandemie sind ja plötzlich Menschen auf uns zugekommen, die gesagt haben, hey, wir starten jetzt schnell ein Online-Business, wir müssen jetzt Dinge online verkaufen. Restaurants, die plötzlich Lieferservices angeboten haben, die gesagt haben, Nicolette, dürfen wir dir was zu essen liefern? Kannst du ein bisschen Werbung machen? Wir müssen irgendwie überleben. Was habe ich in der Pandemie Menschen unterstützt? Unterstützt, die mir gesagt haben, du bist die Tollste, du bist die Größte. Da gab es kostenlos alles. Und heute, wenn ich da einen Tisch haben möchte in so einem Restaurant, sagen die, stell dich hinten an, du blöde Sau, bei uns nicht mehr. Da gibt's nicht mehr einen halben Schluck Cola umsonst. Wenn ich dran denke, wen ich alles unterstützt habe, Firmen, die heute Millionenumsätze machen, es geht natürlich nicht nur um mich, aber alle anderen auch, die vergessen einfach, wo du hergekommen bist. Das ist so schlimm. Das ist eine Branche, in der es nur darum geht, melken, 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 bis sie tot umfallen. Nichts anderes. Nichts anderes.
Und guck mal, ich mache das ja jetzt auch schon seit 8 Jahren und habe das auch schon des Öfteren miterlebt. Aber trotzdem, jedes Mal aus... Ich bin zwar jemand, ich bin sehr abgetroschen, ich bin sehr aufgeklärt, ich bin sehr... Mich erschüttert nicht viel. Aber trotzdem bin ich dann jedes Mal aufs Neue enttäuscht, weil ich mich so... verarscht fühle, dann, weißt du, auf zwischenmenschlicher Basis, wo ich mir so denke.
Natürlich, total. Das ist auch eine Verarscherei. Das Witzige ist ja auch, du merkst es ja schon allein daran, wir arbeiten in einer Branche, wo es ja wirklich immer nur darum geht, kannst du jetzt genug Umsatz machen? Und würden sich die Leute wirklich auch mal für dich interessieren, würden sie ja auch darüber hinaus sich mal ein bisschen mit dir auseinandersetzen und einfach mal gucken, was macht der Mensch, wie ist der Mensch und so weiter. Und ich habe das am stärksten jetzt auch wieder im Januar gemerkt. Vor 4, 5, 6 Jahren gab es Geschenke zum Geburtstag von den Firmen. Da hat an meinem Geburtstag wirklich wie im Taubenschlag der Postbote geklingelt. Da standen abends 30, 50 Kartons Blumensträuße, Geschenke ohne Ende. Also wenn mir jetzt von 30 Firmen eine Mal eine Tulpe schickt, dann falle ich tot um. Dann falle ich tot um. Weißt du, es geht ja gar nicht darum, dass das irgendjemand machen muss, aber das ist eine ganz schöne Geschäftspflege, das ist eine Wertschätzung. Genauso wie wenn du eine Kooperation hast, dass eine Firma auch mal zurückschreibt, hey, danke für deine Arbeit, hast du richtig cool gemacht. Es gibt Firmen, die schreiben mir auf Instagram, danke für die schöne Kooperation, wir haben uns total gefreut, richtig schön umgesetzt. Und eine Minute später gucke ich in mein E-Mail-Postfach, dann haben sie meinem Management geschrieben, was ich für eine dumme Sau bin, dass ich mir nicht genug Mühe gegeben habe und ich soll jetzt noch dies, das, Ananas machen, damit die Kasse noch mehr klingelt. Im Übrigen an alle Firmen, die zuhören, wenn Firmen zuhören, machen sie ja wahrscheinlich nicht, ich lese alle E-Mails, die in meinem Management-Postfach landen, lese ich mit. Und diese Boshaftigkeit und diese Frechheit, die sich manche rausnehmen, in der Ausformulierung.
Wirklich?
Ja, frech. Ich habe mal Werbung gemacht für ein Selbstbräunerprodukt. Monatelang. Und dann kam irgendwann mal eine E-Mail rein von der Marketingchefin, die sich um die Social Media Abteilung kümmert, die wahrscheinlich 23 Jahre alt ist und gerade mit ihrem Marketingstudium fertig ist, die in der Praxis gar keine Erfahrung hat. Und das werde ich nie vergessen, die hat geschrieben, das und das gefällt uns nicht, wenn die Nicolette das nicht bis dann und dann erbringt, dann lassen wir uns die Gage nochmal durch den Kopf gehen. Und dann stand unten im Briefkopf ihre Telefonnummer, dann habe ich sie angerufen, die süße Maus. Die hatte eine ganz zittrige Stimme, die war kurz vorm Heulen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich im Klaren darüber ist, dass sie mir gerade gedroht hat, meine Gage zu kürzen, wenn ich bestimmte Dinge nicht erfülle, die in dem Briefing drinne stehen, obwohl ich weitaus mehr Leistung erbracht habe, als eigentlich angedacht, wofür ich bezahlt werde. Die Firmen sind so frech und ich bin ja mittlerweile hier die Bulldogge. Ich gehe ja, also wenn jemand meine Grenze überschreitet, wenn jemand frech wird, überlasse ich das ja gar nicht mehr meinem Management, dann mache ich die selber zur Sau. Und bisher gab es noch nie eine Marketing-Tussi, die in diesem Konfrontationsgespräch mal Partei ergriffen hätte und einmal gesagt hätte, ja, sorry, war falsch, entschuldige bitte. Die haben alle klein beigegeben. Und nachdem ich dann aufgelegt habe, kam keine Entschuldigung, da haben sie mir alle den Vertrag gekündigt, weil die alle keine Werte haben, nach denen sie arbeiten. Keiner von denen.
Wie geht denn dein Management mit so einer Situation dann um? Weil ich glaube, viele Managements sind dann so eher so, naja, halt den Ball flach, wir regeln das und wir wollen da Konfliktmanagement jetzt betreiben und so weiter. Aber du bist ja dann in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, warst du dann auf Konfrontation, weil es ja einfach die Hutschnur geplatzt ist.
Ja, die Konfrontation ist total wichtig. Ich bin sehr gut in Konfliktmanagement. Und wenn du Konfliktmanagement nicht führst, gibt es keine Verbesserung. Unsere Branche ist in den letzten Jahren ja wirklich runtergewirtschaftet worden. Das liegt einmal an den Influencern, die sich für 2,50 Mark für jeden Schrott verkaufen und einmal auch an diesen tollen Marketing-Genies, die nicht in der Lage sind, respektvoll zu arbeiten und dich nur ausnehmen wie eine Weihnachtsgans und dich dann in die Ecke stellen, wenn es nicht mehr funktioniert. Die Werte und die Haltung sind total flöten gegangen. Und derjenige, der in der Hand hat, das zu ändern, sind die Managements. Die Managements sind ja das Tool zwischen dem Influencer und der Marketingabteilung, um zu vermitteln. Und in dem Moment, wo du weder noch dem Influencer sagst, nein, du bewirbst jetzt nicht das Schrottprodukt, schon gar nicht für das bisschen Geld, und auch nicht zu den Marketingabteilungen sagst, das, was ihr hier macht, ist gerade nicht richtig, das ist anstandslos und falsch, wird sich nie was ändern. Es braucht irgendwann einen Menschen, zum Beispiel ein Management, was sagt, so läuft es nicht mehr, unsere Branche geht kaputt und wir müssen jetzt gerade mal dafür sorgen, dass sich das ändert. Und wenn du diese Agenturen hast, diese Managementagenturen hast, die konfliktscheu sind, weil sie immer die Brötchen klein backen, weil sie immer für Frieden sind, Hauptsache der Rubel rollt, darum geht's am Ende des Tages ja, wird sich nichts ändern. Und sind wir mal ehrlich, jede Managementagentur hat nicht nur dich als Influencerin, sondern auch noch 20 andere. Firma XY arbeitet ja nicht nur mit dir im Management, sondern auch noch mit 5 anderen. Und wenn du jetzt Stress mit der Firma hast, legen die sich doch nicht mit der Firma an, weil dann haben die nämlich Angst, dass die sagt, mit eurer Agentur arbeite ich nicht mehr. Und deswegen fallen die anderen 5 jetzt auch vorne rüber. Aber Candy, ich sage dir was, ich kann keine Rücksicht nehmen auf andere Influencer, die in der gleichen Agentur sind wie ich, wenn ich respektlos und falsch behandelt werde. Wenn ich falsch behandelt werde, kann mein Erstreben nicht sein, den Frieden mit anderen Leuten halten zu wollen. Dann muss ich Grenzen setzen. Und wenn die Konsequenz die ist, dass die Firma sagt, wir wenden uns jetzt von Looked Fame, von meiner Agentur ab und andere haben deswegen einen Verlust, dann habe ich hinterher ein Management, was nicht hinter mir steht, sondern, und da haben wir das gleiche Problem, nur melken möchte. Und da mache ich nicht
Geld
mit.
Steht, ja.
Ja, da mache ich nicht mit.
Hast du schön gesagt.
Ich habe gleich kurz Pipi-Zeit, bevor wir das Dessert starten, weil ich trinke hier, ich zeige das einmal kurz. Ich haue mir hier den Tee in die Blase. Noch und nöcher. Ich muss mal mehr trinken, damit ich fit für die Tour bin.
Dann würde ich sagen, liebe Küchenschaben da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen einen Nerv treffen können. Schreibt uns gerne auf Instagram, folgt Nicolette, folgt mir, folgt unserem Podcast und wenn ihr Lust habt, dann kommt gerne mit ins Dessert. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.